Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer-Fans, die ich mir vielleicht ergattert haben könnte oder nicht ergattert habe, egal. Oder auch hallo, random Zuhörer, der mir gerade zuhören möchte. Also, bin wieder da, hat lange gedauert, ich weiß. Ja, aber ich mir, also wie auch schon vorher, fehlt mir manchmal irgendwie die Motivation. Vielleicht fehlt es mir nicht an Themen, aber mir fehlt es an Motivation, denn ich weiß, es gibt jetzt professionelle Podcasts und auch Podcast-Workshop-Podcasts, die einem beibringen, wie man qualitätvolle Podcasts produzieren kann. Und alle haben den super geilen Content mit irgendwelchen Gästen und reden über tiefgründige Themen, zum Beispiel über Literatur oder bla bla bla. Und bei mir ist es, Jasmin redet einfach nur drauf los. Das habe ich mir ja am Anfang auch gewünscht, dass ich hier jede Woche neue Leute habe und wir reden über verschiedene Themen und wir machen einen Austausch über Philosophie, Politik, Literatur, etc. Aber es hat leider nicht geklappt. Wieso? Am Anfang war ich sehr motiviert dabei, da hatte ich auch ein paar Leute hier. Aber jetzt geht es nicht mehr so gut. Ja, es ist gegenseitig. Ich habe manchmal nicht so viel Zeit. Und wenn man dann auch niemanden hat, der sagt, ja gut, super geiler Podcast, würde dir gerne mitmachen und mitreden und so, das nimmt dann auch die Motivation weg. Ich habe schon zum Beispiel viele Leute gefragt, ob die Lust hätten und die sagen, oh nee, das traue ich mich jetzt aber nicht, ich will mich nicht bloßstellen. Was denken die Leute, wenn ich ihnen sage, ich habe einen Podcast, der ist auf Spotify zu hören und auf Apple Podcast und auf anderen Hörplattform, was denken die dann, dass ich super berühmt bin, dass ich super viele Zuhörer habe und dass die, wenn die einmal mit mir zusammen ein Interview geben, dass die dann gleich so überall erkannt werden und oh mein Gott, du hast ja dies und das gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich glaube, das denken die Leute, wenn ich sage, wollt ihr bei meinem Podcast mitmachen? Ey Leute, wisst ihr, ich wollte in der Türkei letztes Jahr einen Film drehen, einen Kurzfilm, den ich angefangen hatte zu schreiben und dann weitergeschrieben habe. Ich habe den schon 2020 angefangen zu schreiben, vielleicht sogar davor. So die Idee, wie die gekommen ist, ist hier schon viel früher gekommen. Und in Straßburg, Mai bis Juni, konnte ich dann mein Skript komplett zu Ende schreiben. Auf Türkisch natürlich. Und mein Papa hat auch gesagt, ich würde auch gerne eine Rolle da mitspielen. Es war sowas, so eigentlich sowas sehr Cooles, würde ich sagen. Es ging um ein junges Mädchen, das mit einem älteren, sehr alten Mann verheiratet werden sollte, in der Zeit, bevor die Leute in die großen Städte ausgewandert sind. Und es spielt halt so im Osten der Türkei, aber ohne irgendwelche Volksgruppen hier. Bevölkerungsgruppen hier in dem Film schlecht zu reden, wollten wir da was zeigen, dass es damals und auch jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Regionen, sondern plus oder minus überall auf der Welt, es sehr schwer ist für eine Frau wirklich das tun zu wollen, was sie machen möchte und aus dem Besitz des Vaters oder des Bruders oder so einer männlichen Instanz irgendwie wegzukommen. So wisst ihr, was ich meine. So Selbstbestimmung und so war das Thema. Und da wollten wir darstellen, dass dieses Mädchen mit dem alten Mann nicht verheiratet werden möchte. Ihre Mutter hilft ihr nur teilweise irgendwie aus dem Dorf zu fliehen. Und da gibt es noch einen jungen Kerl, der mit ihr zusammen, die Mama redet immer dazwischen, ich höre gar nicht mehr. Und der junge Kerl, der auf sie steht, halt, der sagt, komm, ich kann dir das nicht antun und mir auch nicht, wollen wir nicht einfach fliehen? Und die versuchen dann zu fliehen, kommen aber nicht so weit. Aber der Film hat ein offenes Ende gehabt. Und ich wollte da ein paar Dorfbewohner, auch Verwandte von mir, überreden, ob sie vielleicht Lust hätten, den einen alten Kerl darzustellen oder die Masse von den alten Kerlen, damit sie euch ein Dorf vorstellen, das sind ganz viele alte Kerle, die zum Beispiel Tavla spielen oder so und viel bereden und ganz viel lästern. Ja, und da habe ich halt ein paar Leute gebraucht, weibliche Schauspieler auch. Weibliche Schauspieler. Als gäbe es nicht das Wort die Schauspielerin, die Schauspielerinnen. Egal. Und die wollten einfach nicht. Das war ein großer Schock für mich, weil ich schon gedacht habe, dass die vielleicht Lust hätten, wenn man den Leuten sagt, ja, ich bin Drehbuchautorin oder ich mache halt so Filme für YouTube oder so, hättet ihr Lust vielleicht mitzumachen, dann bekommen die irgendwie Angst oder das ist dann sowas wie, ach, das ist jetzt eine zu große Verantwortung für mich, ich bin doch kein Schauspieler, ich bin keine Schauspielerin, man muss mir dann einen Text geben, den ich auswendig lernen kann. Und das Lustige ist, wir hatten zwei ältere Männer halt gefunden, auch wieder Verwandten von uns. Und die hatten mir gesagt, Jasmin, wir würden das gerne machen, aber gib uns einen Text. Und ich habe denen dann einen Text gegeben. Und die konnten sich nicht mal einen Satz des Textes merken. Oh, oh Mann, das war echt so. Die Location hat gestimmt, das Bild hat gestimmt. Ich habe die beiden alten Männer, die spielen und in dieser Sprache sprechen, mit diesem Akzent. Und es wirkt alles sehr authentisch, aber sie bekommen das mit dem Sprechen nicht hin. Und ich hatte für dieses Projekt extra ein Mikrofon gekauft. Und das hat dann nicht geklappt. Meine Tante Gülsen hat dann mir was gesagt. Ich meine Gülsenala. Die hat mir dann was gesagt. Sie hat mir gesagt, Jasmin, nimm das bitte nicht irgendwie falsch auf. Aber ich fände das gut, wenn du diesen Film mit richtigen Filmleuten zusammen machen würdest. Und damit meinte sie halt, geh auf Leute zu, die wirklich mit Filmen zu tun haben, die richtige Schauspieler sind und mach das nicht mit diesen Leuten hier. Die Verwandten, die verstehen nicht, was du ihnen eigentlich für eine wertvolle Möglichkeit bietest. Und dann dachte ich, ja, sie hat recht. Es hat mir zwar wehgetan, in der Zeit halt, das war, glaube ich, im August 2000. 22 im August halt nur meine Dokumentation gedreht zu haben und den Film aber nicht. Das war schon traurig für mich. Ja, man darf halt nicht so viel erwarten, gell? Das ist irgendwie so. Du hast deine Gedanken, du versuchst etwas zu produzieren und du machst es wirklich. Und wenn dann keine Unterstützung vom Volk kommt, ja, dann kannst du gar nichts machen. Dann bleibt es einfach so auf dem Papier stehen und muss dann irgendwann andermal verwirklicht werden. Ich möchte das aber trotzdem irgendwann mal machen, wenn ich eher die Ressourcen dafür habe. Und ich würde trotzdem irgendwie gerne zeigen, dass ich schreiben kann. Und da dachte ich mir, ich studiere ja an der Goethe-Uni und da studiere ich Theater, Film und Medienwissenschaft im Master. Und da dachte ich mir, Jasmin, schreib doch ein Theaterstück und benutzt die Probebühne. Frag, ob die andere Studentinnen und Studenten Lust hätten mitzumachen. Wir haben ja auch eine Theatergruppe, die Bunburys. Aber unabhängig von ihnen würde ich gerne etwas schreiben und dafür eine Förderung bekommen. Wenn ich auch finanzielle Mittel hätte, dann könnte ich wirklich etwas Größeres, etwas Größeres aufbauen. Ja, aufbauen. Fabrizieren. Das wäre toll. Das wäre toll. Sowas hab ich mir überlegt. Es ist wichtig, dass man immer wieder neue Ideen bekommt. Denn es gibt nicht nur einen Weg, um sein Ziel zu erreichen. Ich weiß das. Ich weiß es, wisst ihr wieso? Weil ich habe mich sehr oft immer nur auf eine Sache fixiert. So, das ist der Weg, so muss ich das machen und nur so wird das gehen. Und das hat mich nicht vorwärts gebracht. Das hat mich nur viel mehr gestresst. Deswegen dachte ich mir, Jasmin, bleib doch mal locker. Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Habe ich euch etwas über Schauspielstars und Performance, Figur, Rolle und Stars, Image und Analyse mal vorgelesen? Nein. Oder Narration. Ach so, wo ich jetzt bin. Einführung in die Filmwissenschaft. Ich möchte euch das gerne mal vorstellen, denn die Filmwissenschaft ist schon so ein junges Fach und viele Leute wissen gar nicht so, was wir da eigentlich machen. Also okay, anstatt euch jetzt die ganzen Vorlesungsfolien vorzulesen, möchte ich einfach darüber erzählen, was dieses Thema Figurenwahrnehmung, Rolle, Star bei mir so hinterlassen hat von all dem, was ich jetzt erfahren habe. Also ich sag euch mal so, für mich sind alle Schauspieler, bevor sie richtige Stars geworden sind, eigentlich nur Schauspieler. Wenn ich Schauspieler sage, meine ich auch die ganzen anderen Arten von Schauspielern. Frau, Mann, was weiß ich. Okay, aber ich sage jetzt mal Schauspieler, weil so ist es ein bisschen einfacher zu sprechen. Ja, man braucht eine gewisse Rolle, mit der du richtig strahlen kannst. Das ist dann die Rolle, die deinen Durchbruch markiert. Und wenn du das als normaler Schauspieler halt geschafft hast, dann bist du ein Star. Und die Funktion des Stars hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. In den frühen Jahren von Hollywood war das so, dass ein Schauspieler richtig ans Studio gebunden war. Also du konntest eigentlich gar nichts selbst entscheiden, ohne dass das Studio dir da irgendwie reingeredet hat. Ich habe auch so das Gefühl, als wir das so gehört haben, du bist dann sowas wie der Eigentum des Studios. Und ich weiß nicht, das ist halt schon ein sehr hoher Preis, so berühmt sein und so. Aber jeder mischt sich ein, so was du machen sollst, wie du es machen sollst, zum Beispiel mit wem du zusammen sein sollst oder so. Das gab es ja auch und das ist überhaupt nicht cool. Und im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Jetzt sind die Stars viel, viel unabhängiger, können individuell handeln, so wie sie das möchten. Sagen wir mal zum Beispiel die Stars, die vorher Musik gemacht haben und jetzt Parfüms machen oder ihre eigene Modelinie haben oder halt so Sachen machen, die hätten das in dieser Zeit von Hollywood vielleicht gar nicht machen können. Aber jetzt können die das machen, weil als Star kannst du dich selbst vermarkten. Du bist berühmt genug. Deine Produkte werden sich verkaufen, weil du hast eine gewisse Fanbasis. Ich glaube, wir machen die Menschen so. Wir machen einen Menschen wirklich zum Star. Weil eigentlich sind alle Menschen auch die Kunst schaffen sind, die Musik machen, nur Menschen, die halt eine Leidenschaft für Kunst, für Musik und solche Sachen haben. Durch unser Interesse werden diese Menschen zu einer Rihanna oder zu einer Dua Lipa. Ich möchte die Mädels ja nicht beleidigen, wenn ich jetzt ihren Namen sage. Aber ich glaube, das stimmt wirklich. Zum Beispiel, ich bin jetzt auch jemand. Ich mache Musik, ich schreibe, ich versuche etwas. Das, was ich tue, das gefällt mir. Und manchmal auch spricht es andere Personen an. Und wenn die breite Masse von Menschen meine Kunst ebenfalls cool findet, dann unterstützt sie mich auch. Und so einfach ist es irgendwie. Ein Freund von mir. Und wir sind erst neu befreundet. Der hat zu mir gesagt, Jasmin, es geht in diesem Business nicht darum, so nicht so sehr darum, was du machst, sondern es geht eher um Selbstvermarktung. Sagen wir mal, wenn du eine Förderung für zum Beispiel mein Theaterprojekt möchte, dann soll ich wohl von mir selbst erzählen. Was mich als Person, als Künstlerin ausmacht, wieso ich jetzt unbedingt diese 5.000 Euro brauche und warum unbedingt ich sie bekommen sollte. Er hat gesagt, mach Selbstvermarktung, wenn du irgendwie jemand Interessantes bist, wenn da irgendwas Besonderes ist, dann schreib das auch dazu. Das ist dann sowas wie ein weiteres Kriterium. Ein Zusatz, dass die Jury entscheiden kann, Okay, das und das Projekt ist zwar interessant, aber die Person dahinter ist ja noch interessanter. Und das erhöht wohl deine Möglichkeiten, einen hohen Betrag an Förderung zu bekommen. Und das war mir am Anfang gar nicht klar. Ich dachte, ich muss zum Beispiel meine Skripte immer schön Korrektur lesen, dass die sauber sind. Wenn ich das einem seriösen Verlag schicke, dann sollen die sehen, ah, sie kann sehr gut schreiben und da sind auch kaum Fehler drinne. Aber jetzt höre ich langsam heraus, dass es gar nicht wirklich primär, so hauptsächlich um das geht, was ich mache. Es geht eher darum, wer ich bin. Und das ist so schon, das ist schon gar nicht so, was ich mag. Ich habe ja in der Literaturwissenschaft was gelernt von Roland Barthes, der Tod des Autors. Und Roland Barthes sagt, man soll Texte nicht ständig mit Informationen über den Autoren untersuchen. Und diese Verbindung zwischen Text und Autor soll zerstört werden. Nur der Text als Werk soll betrachtet werden, um daraus wirklich den Inhalt des Textes, was der Text uns gibt, um das so herauszufinden, soll man den Aspekt mit dem Verfasser des Textes einfach komplett lassen. Und das macht Sinn. Das macht Sinn. Und ich habe das nie vergessen. Ich glaube, das ist das wirklich Einzigste, was ich im Kopf behalten habe. Weil es mich so sehr angesprochen hat. Ich weiß natürlich auch einiges über Hermeneutik und Walter Benjamin und diese ganzen Sachen. Das sind wichtige Personen in der Literaturwissenschaft und auch in anderen Disziplinen. Aber das, was Roland Barthes da mit dem Tod des Autors gemeint hat, das ist bei mir wirklich kleben geblieben so. Und ich versuche das auch zu übertragen. Wenn ich einen Film gucke, sagen wir, ich habe jetzt einen Film geguckt und der Film ist Die Verachtung von Jean-Luc Godard. Viele von euch kennen ihn. Ich habe ihn durch diesen Film kennengelernt, so richtig. Davor hatte ich mal, als die Todesnachricht veröffentlicht wurde, hat Arte so ein kurzes Gedenkvideo gemacht und da haben die auch sehr viel über seine Arbeit als Filmregisseur erzählt und was ihn so besonders gemacht hat. Und da habe ich mir auch gemerkt, dass er mit Zitaten und gespielt hat und seine Figuren haben zum Beispiel so die Zitate vorgelesen und so. Und er hat immer wieder die Literatur in seine Filme eingebunden. Oder an der Wand sieht man Wörter. Oder halt so in einem Medium-Film hat er versucht, auch Literatur, auch Kunst, auch klassische Musik mit einzubinden. Und daraus wird ein Gesamtkunstwerk. Und die Idee des Gesamtkunstwerkes, die gehört auch wieder einer wichtigen Person. Das ist nicht meine Idee. Lasst mich kurz nachdenken. Das hatte ich auch in Filmwissenschaft. Das Gesamtkunstwerk. Seht ihr, jetzt habe ich einen Blackout. Aber ich glaube, es ist nicht von Hölderlin. Nein, es ist, glaube ich, von jemand anderem. Auch ein bekannter Kerl. Das müsste ich jetzt kurz nachschlagen. Mir entfällt der Name. Aber ja. Und der hat sowas halt in diesem Film, finde ich, geschaffen. Die Geschichte war interessant, die Figuren waren interessant und auch attraktiv. Das war ja die Brigitte Bardot, glaube ich. Und die ist sehr hübsch. Mir hat besonders die erste Szene gefallen, wo sie so auf dem Bett sind. Man kann sie sehen, sie ist halt nackt, aber man sieht so ihren Po, sieht sehr schön ästhetisch aus und sie stellt Fragen, findest du mich hübsch und findest du meine Hüften hübsch und magst du meine Brüste und sowas und er sagt zu allem ja und es war eine sehr schöne, liebevolle Szene. Es ist eigentlich sehr dramatisch, wie der Film sich mit der Zeit so entwickelt. Dramatisch, weil die Beziehung zwischen den beiden kaputt geht. Unser Professor hat uns gesagt, dass die beiden einander zerstören, die Camille und der Paul. Aber eigentlich zerstören sie sich meiner Meinung nach nicht. Sie tun sich vielleicht weh. Okay, Camille stirbt am Ende, aber das, ich weiß nicht. Ich hätte mir halt gedacht, dass er sie irgendwie schlägt oder so. Also der Film lässt auch ganz viele andere Gedanken offen, andere Interpretationsmöglichkeiten lässt er so offen. Und das ist schön. Das sollte ein guter Film sollte das beim Zuschauer erzeugen können. Ich habe den Film jetzt am Donnerstag geguckt und wir haben den Samstag. Und er ist immer noch so hier drin. Ist ja auch nicht so viel Zeit vergangen, aber trotzdem, manche Filme, an die denke ich gar nicht mehr. Aber an den schon. Und da hat es mir besonders gefallen, dass ich da ein Gesamtkunstwerk gesehen habe. Ja, ich weiß, das ist ein Jean-Luc Godard-Film und dieser Mann war ein Genie, wurde auch schon zu Lebzeiten sehr geschätzt. Aber wenn ich ihn mal ausblende und nur sein Werk betrachte oder das Werk, also das ist schon die Art von Film, die man sich als Vorbild nehmen kann, wenn man schon sowas Qualitätvolles, sowas Umfangreiches machen möchte. Der Film verglichen mit anderen Filmen, die eine ähnliche Geschichte erzählen, da ist dieser Godard-Film schon wirklich viel, viel in einigen Aspekten viel, viel höher gestellt als andere Filme. Ich glaube, das ist so diese Note des Regisseurs. Auch im frühen Hollywood gab es halt die Note, die Handschrift des Filmregisseurs. Und das machte den Film auch irgendwie besonders. Oder du kannst sehen, dass dieser Film oder jener Film ein Scorsese-Film ist, weil der Film seine Handschrift trägt. So eine Filmregisseurin würde ich gerne sein. So, wenn die Leute sehen, okay, dieser Film, man merkt es, der Film hat die Handschrift von Yasemin Eycan zum Beispiel. Aber eigentlich ist ja mein eigentlicher Traum, coole Filme zu schreiben und mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Weil ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die noch nicht entdeckt worden sind, aber auch Genies sind. Sie müssen es nur halt zeigen können. Und dafür musst du immer wieder selbst produzieren. Es gibt ein Festival, das habe ich jetzt von einer Professorin gehört, die in Kanada lehrt. Und das Festival heißt Small Feel Media Festival, glaube ich. Also du machst irgendwie so künstlerische Filme, nicht für den kommerziellen Zweck. Und die Filme sind halt small feel. So kleine. Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt erklären? Aber ich hatte es eigentlich verstanden. Also es gibt Filme, die haben so einen irgendwas mit Daten, mit. Warte mal, ich schlag das mal nach. Ich gucke mal hier. Es ist halt sehr viel auf einmal, was wir so mitbekommen. Und ich habe ja einen radikalen Wechsel von der Literaturwissenschaft in ein komplett neues Fach gemacht. Deswegen so viel auf einmal. Dann müsste ich mir eigentlich alles nochmal durchlesen oder ein bisschen auswendig lernen, um es wirklich auch flüssig so erzählen zu können und in meinem Gedächtnis richtig benennen zu können, damit ich es auch richtig sagen kann. Aber das mache ich halt manchmal nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe. Also der Vortrag, von dem ich eben gerade gesprochen habe, in Bezug zum Festival, heißt Soul Assemblage Media und das war ein Vortrag von Laura U. Marx. Und sie ist Dozentin an der School for the Contemporary Arts in der Universität Vancouver. Weiß ich nicht, aber ich hatte es in einem Instagram-Post genau aufgeschrieben. Naja, gut. Und sie sagt, erstmal das, worüber sie erzählt hat, war halt sehr interessant. Sie hat von der Erschaffung von Seelen gesprochen. Ein provisorischer Zusammenhalt von etwas, um eine Seele zu sein. Soul braucht eine Form und etwas wirklich zu machen. Sie sagt, es war halt auf Englisch. Und ich habe mir teilweise auf Englisch und auf Deutsch Notizen gemacht. A movie is a soul assemblage too. All media works are cosmic. Cinema creates life. Digital media and analog media. CO2-Fußabdruck von Filmen, how to clean media, physical media, Materialität der Medien untersuchen. Media wird cosmic, soul assemblage, wenn es mit dem Cosmic Flow mitfließt und sie nicht zu dominieren versucht. Setzt Zusammenarbeit Energie frei und gibt dem Produkt eine Seele. Wie klimafreundlich ist Streaming? 1% des CO2-Fußabdrucks entsteht durch Streaming, High Energy Consumption. Und genau jetzt kommen wir zu dem Small File Media Festival. Genau, das hatte nämlich etwas mit Energie zu tun. Sie sagte, zum Beispiel sagte sie, man sollte Pornos lieber herunterladen, anstatt sie online zu gucken, denn das wäre klimafreundlicher. Da hat sie uns etwas erzählt, damit wir das Internet so schnell nutzen können, wie wir es gewohnt sind, gibt es diese Generatoren und die werden ständig heiß und die brauchen sehr viel Wasser, um die wieder abzukühlen und so. In diesen, sagen wir, in Google hat sowas in seiner Zentrale. Und sie sagt, wenn wir es schaffen könnten, wir als Verbraucher weniger das Internet zu nutzen, und mehr zu downloaden, dann würden wir klimafreundlicher, surfen. Oder konsumieren. Und das war spannend. Und dieses Small File Media Festival, das hat auch mit diesem Thema zu tun. Sie sagt, Small File Media Videos, wenn du solche erstellst, guckst du eigentlich einen Film ohne CO2-Fußabdruck, ohne den CO2-Fußabdruck der Welt zu erhöhen. Und die Personen, die Filmemacher sind, die können hier auch mitmachen oder auch ganz jeder kann da mitmachen. Und das Wichtigste da ist, glaube ich, Filme herzustellen, die nicht so viel Energie schlucken. Sie sagt, bei SFM Small File Media sind schon 4-minütige Inhalte, Filme. Filme mit symbolisch verfremdeten Mustern, Bildern kommen aus SFM. Ah, sie sagt, gut, Unterschiede zwischen den Seelen. Also basically sagt sie, erschaffe Filme mit wenig Gigabyte, benutze so wenig Ressourcen, wie es geht. Zum Beispiel waren das Filme, die nicht sehr, sehr lange gedauert haben. Es waren kurze Filme und künstlerische Filme. Kaum Schauspieler eigentlich. Und ich muss das, glaube ich, doch nochmal nachlesen. Was ist so kompliziert zu erklären? Nur da wollte ich halt gerne mitmachen. Aber vielleicht hat euch ja das Soul Assemblage irgendwie neugierig gemacht. Das kann ich euch vorlesen, meine Notizen, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Wo war das denn jetzt? Ah ja, Seelen und Medien, Bezüge auf Leibniz, Matter and Souls. Sie wurde von Deleuze in ihrer Arbeit beeinflusst, also sie, Laura U. Marx. Also auch Steine haben Seelen, sagt sie. Organic entities have souls, immaterial material. Der Unterschied. Ideas have souls too. Words and phrases. Works of art have souls as well. Man kann dann immer irgendwie Seelen, man kann dann immer irgendwie Seelen erschaffen? Frage. Provisorischer Zusammenhalt von etwas, um eine Seele zu sein. Soul braucht eine Form, um etwas wirklich zu machen. Soul assemblage, a set of heterogeneous ensouled entities that come together to make something happen. Technologies have souls, involves the history of thinking. A city has a soul, a political party has a soul. Wie viel haben die Parteimitglieder daran Anteil, dass die Partei eine Seele hat, zum Beispiel? Wie ist der Begriff der Seele zu verstehen in dieser Theorie von Soul Assemblage Media? Almost everything is enfolded. Connections to other bodies. Microelements are integrated in a perception. Alle integrieren miteinander, interagieren miteinander. Sie sagt, dass fast alles eine Seele hat. Hierarchie in dem Seelensystem. Menschen sind ganz oben in der Hierarchie. Schulen und Regierungen sind weiter unten. Born souls never die. Leibniz. To have, to possess, to hold. I have an idea. Schwer zu sagen, es muss zu einem Subjekt gehören. Alles, was wir haben, gehört something from the outside. Notions of possession. Also, to possess heißt ja besitzen. To produce something healthy, you have to be healthy. Es gibt auch toxische souls, toxic soul. Assemblies. Some souls work to destroy. Also gibt es auch bad souls. A movie is a soul assemblage too. All media works are cosmic. Cinema creates life. Digital media and analog media. CO2-Fußabdruck von Filmen. How to clean media or physical media. Materialität der Medien untersuchen. Medien, Media wird cosmic. Soul Assemblage, wenn es mit dem Cosmic Flow mitfließt und sie nicht zu dumm und sie die Media, den Media und es nicht zu dominieren versucht. Das hatte ich euch schon vorgelesen. Die Mehrheit von Media ist destructive and unhealthy. Also Digital Media ist damit gemeint. Healthy Digital Media ist SFM Films Media. Gut fühlen while watching, beziehungsweise participating im Film während des Films. Ach so, sie sagt also, Small File Media Filme sind klimafreundlicher und man kann zugucken, ohne sich dabei schuldig zu fühlen, dass man jetzt den CO2-Fußabdruck der Welt erhöht. Und ich stellte dann die Frage, ist die Produktion, also wie der Film gemacht wird, dann ungesund oder wie wir ihn konsumieren? Und dann stellte ich die Frage, wenn Streaming ungesund und halt nicht klimafreundlich ist, sollte man dann einen Ersatz für Streaming finden? Und wäre es überhaupt möglich, in dem jetzigen Jahrzehnt Streaming zu ersetzen? Definition of the soul term: taking part in the world and making that feeling private. Entities are composed of relations. Seelen machen etwas Privates aus einer Sache draus. Can there be an entity without a soul? Stellte da ein Mädchen die Frage. Anything that does not have time to create relations. Slavery and colonialism dominated Monet cannot be healthy if all the relations are unhealthy. Soul or spirit differences. Spirit has a lot of different connotations. Soul is more precise term for the topic. Das habe ich schon vorgelesen. Unterschiede zwischen den Seelen. Seelen stehen in Beziehung mit anderen Seelen. Non-human-made stuff and human-made stuff. Und sie hatte da auch Diagramme erschaffen, um um zu zeigen, sie hat da versucht, den Kosmos in ein Diagramm zu fassen. Ihr merkt, das Thema ist sehr kompliziert und abgespaced irgendwie. Streaming versus Screening. More efficient to streaming. Einer Studie nach ist es more efficient to streaming at first. Multiple terms watching the same film. No energy saving. The practice of streaming has changed. Man dachte, Streaming wäre besser für die Umwelt und das Klima als analoges Ansehen. Damit ist gemeint DVDs gucken oder Videokassetten. Handys, solange es geht, benutzen. Handyproduzierungen benötigen sehr viel Energie. Also das Thema geht um Energie. Das Thema handelt von Energie. Gut, kommen wir wieder zurück zu den Stars. Genau, das waren so meine Gedanken. Was ich unfair finde, wenn man ein Star ist, dann hat man ja diesen Status. Man kann sich vielleicht sogar aussuchen, in welchem Film man mitspielen möchte oder. Bestimmt gibt es auch ein paar Stars, die gar nicht mehr zu Auditions gehen müssen, um dort für die Rolle vorzusprechen. Sagen wir mal, es gibt so einen Star und jemand hat ein sehr cooles Drehbuch geschrieben, eine super, super geile neue Serie soll produziert werden und die Hauptrollen spielen wieder berühmte Stars. Wisst ihr, das hasse ich irgendwie, wenn sagen wir mal, es ist was wirklich was Neues, irgendwas, was uns an all die Serien davor erinnert, aber doch anders ist. Warum versuchst du dann nicht, sagen wir mal, einer unbekannten, aber sehr talentierten Theaterschauspielerin mal die Möglichkeit zu geben, da die Hauptdarstellerin zu spielen? Also auch neuen Menschen die Chance zu geben, sich zu zeigen und nicht immer nur auf Tom Cruise zu setzen oder Brad Pitt zu setzen. Ich meine, die haben sich ja schon bewiesen und die sind auch älter geworden, ohne jetzt sie zu beleidigen. Aber es gibt jüngere Menschen, die es vielleicht auch verdienen, so einen Status zu bekommen. Und das gefällt mir zum Beispiel an der amerikanischen Business Industry, die ich mir vorstelle, also wie sie sein könnte. Dort werden Talente gesucht und gefördert. Hier in Deutschland hab ich das Gefühl, meine persönliche Meinung, wird das kaum oder eher weniger gemacht. Ich weiß, es gibt diese ganzen Castingshows, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass bei uns so ein Tralala, so eine Mega-Entertainment-Branche herrscht wie in Amerika. Und in Amerika habe ich das Gefühl, dass die jüngeren Menschen oder so Menschen, die wirklich was in der Kunst zu so machen wollen, Musik machen wollen, schauspielern wollen, dass die dort eher die Möglichkeit dafür bekommen. So, das kommt mir dort offener vor. Und hier kommt es mir ein bisschen eingeschränkter vor, obwohl ich bewerbe mich ja manchmal auch für Castings und so oder für Komparsenrollen, und da werden auch neue Menschen gesucht, so ein anderes Gesicht, nicht das, was man gewöhnt ist, und man soll noch viel über sich erzählen, um sich so zu zeigen und vorzustellen. Also ich merke, wir versuchen auch, das zu öffnen, das so breiter zu machen, aber da ist es komplett anders. Die Billie Eilish, wer kannte Billie Eilish vor 10 Jahren? Wer kannte Billie Eilish vor 6 Jahren? Oder vielleicht sogar vor 5 Jahren. Also sie ist doch eigentlich irgendwie neuer Artist und sie ist super berühmt geworden. Gut, ihre Eltern sind ja auch Musiker und so, aber das hat ja vielleicht gar nichts zu bedeuten, dass sie auch gut Musik machen kann. Und die hätte das vielleicht, wenn sie in Deutschland wäre, gar nicht so schnell geschafft, will ich meinen. Das sind jetzt alles Vermutungen, die sind auch offen zur Interpretation und zur Meinung. Um Gottes Willen, alle sollen ihre Meinung sagen. Aber genau. Lasst uns auch ein bisschen über Måneskin reden. Måneskin sind eine Band aus Rom und die drehen ja auch richtig durch. Die haben es von Rom nach ganz Italien, nach ganz Europa und jetzt nach Hollywood geschafft. Und es kommt mir so vor, als würden die auch wirklich es schaffen können, lange Jahre in diesem Music-Business dabei zu bleiben. Die haben ja schon dieses Image, so das, was die machen, diese LGBT-Aktivismus, das kommt bei den Jugendlichen, bei den Menschen in diesem Jahrzehnt gut an. Es kommt sehr gut an, weil sich die Leute damit identifizieren können. Wenn sie zum Beispiel den Aspekt auslassen würden, so sich gar nicht für die Rechte dieser Menschen einsetzen würden, wären sie dann immer noch so berühmt? Vielleicht nicht. Okay, sie haben sehr gute Musik. Das stimmt. Und sie sind auch in den Vordergrund getreten durch ihre Musik. Und vielleicht auch wegen Damiano, weil er so stechend ist, so man sieht ihn und er sieht gut aus und er hat so viele Tattoos und da merkt man schon, okay, dieser Typ ist ein Rockstar, der ist dafür geboren oder der hat sich so gestaltet, damit er so wird, weiß ich nicht, aber ich mag ihn halt auch sehr und ich habe so das Gefühl, dass er der Star der ganzen Band ist, so. Wenn es ihn nicht in der Band geben würde, dann hätte Måneskin vielleicht nicht so, ich sag mal nicht in kurzer Zeit, das hat ja bei denen auch lange gedauert, aber verglichen mit anderen Bands hat es bei ihnen doch kürzer gedauert. Und die sind sehr jung und alle Anfang 20er. Bei ihnen sieht man, dass sie diese Sache wirklich machen möchten, die Chance ergriffen haben, die Möglichkeiten genutzt haben und sich auf diese Sache wirklich fixiert haben. Und das liegt auch eher an ihnen. Sie haben den Menschen gezeigt, wir wollen das, wir können das, wir machen das. Wir ziehen das richtig durch. Wir produzieren, wir geben Konzerte, wir sind einfach richtig auf diesem Weg und wir möchten das. Und wenn man so überzeugt, so motiviert an eine Sache herangeht, dann wirst du auch, dann wirst du auch richtig unterstützt. So Begeisterung ist wichtig. Und auch mit deiner Begeisterung die Menschen anzusprechen, zu berühren, die dir weiterhelfen könnten, das ist wichtig. Und Måneskin hat das gemacht. Ich kenne zum Beispiel einen Jungen in Italien, der wohnt in Turin und der ist auch ein sehr leidenschaftlicher Musiker. Er singt die ganze Zeit bei jeder Gelegenheit. Er hat auch einen Gitarristen und der spielt Cajon. Und er ist noch nicht berühmt geworden, obwohl auch er eine gewisse Fangemeinde sich aufbauen konnte. Nur was Måneskin abgezogen hat, ist sehr beispielhaft. So, als ich denen ihre Geschichte gehört habe, fand ich das so, die haben eigentlich genau das gemacht, was ich mir gewünscht habe. So, ich habe mir gewünscht, Jasmin, die beste Möglichkeit eigentlich in der Musik, sich so gut zu fühlen und viele Jahre dabei zu sein, so was mich so am meisten ansprechen würde, wäre es, eine Band zu haben. Ich wollte schon vor langer Zeit, vielleicht vor 10 Jahren schon, Leute finden, die mit mir zusammen Musik machen möchten. Es wäre cool gewesen, jemanden zu haben, der sehr gut Gitarre spielen kann, der Schlagzeug beherrscht, der gut Bass spielen kann und Klavier vielleicht oder Keyboard. Und so eine Band zu gründen und die Lieder zu performen, die ich geschrieben habe. Und ich würde dann singen. So diesen Wunsch hatte ich schon sehr lange Zeit in meinem Herzen drinne. Und die haben das gemacht so. Die haben ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht. Und das ist schön. Naja, ich bin ja immer noch jung und ich kann meine Träume immer noch verwirklichen. Aber nicht jeder Mensch hat die gleichen Chancen. Ich zum Beispiel hier, wenn ich mich wirklich, wirklich auch in Anfang meiner 20er darauf beschlossen hätte, das mit der Musik wirklich durchzuziehen. Wenn ich mich nicht für die Literatur, sondern für die Musik entschieden hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heute auch viel, viel weitergekommen. Aber wir wollen uns ja nicht vergleichen. Ich bin ja trotzdem sehr weit gekommen. Und ich möchte noch weiterkommen. Aber ich sag's euch mal so, was die so geschafft haben, das ist schon sehr vorbildhaft. Und da kann man sich ein Vorbild. Die sind schon ein Vorbild. Vorbild nicht wegen ihrem Image, dass sie einander küssen und so. Und ich weiß nicht, das mit dem Küssen, das kommt mir ein bisschen unangenehm vor, wenn das meine Bandmitglieder sind und ich alle schon mal geküsst habe oder so, wäre das schon ein bisschen awkward manchmal, weil die küssen ja einander, ohne Gefühle füreinander zu haben. Und es kann ja sein, dass sie irgendwann mal Gefühle füreinander haben. Mir kommt es so vor, als würde der Thomas eigentlich auf die Dings stehen, auf diese Victoria. Aber der hat keine Chance bei ihr. Victoria, die stand wohl auf Damiano, aber die hat keine Chance bei ihm, weil Damiano auf seine sehr schöne Freundin Georgia heißt sie so, steht. Und der Eden, der steht vielleicht, glaube ich, auch auf die Victoria, aber der hat wahrscheinlich keinen Mut, das ihr zu sagen. Also, ich weiß nicht, das ist so die einzige Rockband, die einander küssen und das ist auch neu. Also, wenn Slipknot jetzt anfangen würde, miteinander zu knutschen, oh, das wäre schon schlüm. Okay, Leute, ich entschuldige mich für die kleine Unterbrechung wegen meiner Mutti. Sie versteht halt nicht, wenn ich die Tür zumache, dass ich hier etwas aufnehme. Sie will halt nicht, dass ich sie vergesse. Jasmin, ich bin auch noch zu Hause. Bitte gib mir ein bisschen Aufmerksamkeit. Okay, jetzt ist sie aber Gott sei Dank weg. Sie kommt aber leider wieder in 30 Minuten, egal. Und ich werde jetzt mal weitererzählen. Aber wir sind ja auch fast in den letzten Minuten des Podcasts angelangt. Genau, das wollte ich halt sagen. Und ich war dabei, über die Stars zu sprechen. Genau, ich finde es wichtig. Ach so, wir waren bei Maneskin. Okay, ja, genau. Also der Damiano hat halt dieses richtige so Rockstar-Ding. So, er hat es. Und ich glaube, weil er in der Band ist, konnte die Band auch den Durchbruch schaffen. Also die anderen sind natürlich auch super, aber er ist es so, er ist der Rockstar. Diese Band, die hat genau das Konzept so. Die drei sind eher im Underground so, also weniger auffällig als er, und er ist so der Star. Es kann auch sein, dass der Damiano David die meisten Follower auf Instagram hat. Erst hat Måneskin die meisten, also die Gruppe. Und danach er, dann Victoria, dann Ethan und dann der Thomas. Ich sagte so im Thomas und nicht Thomas und so, aber ich spreche die Namen halt gerne Deutsch raus, will Deutsch aus. Okay, dann wollte ich euch noch sagen, dass ich es sehr wichtig finde, wenn man in diesem Business ist, Menschen Nachwuchs Nachwuchs zu bilden, ja, ausbilden. Es gibt eine Schauspielerin, eine türkische, die wurde von einem sehr berühmten türkischen Theaterregisseur und danach Filmregisseur ausgebildet und auch Drehbuchautor. Haldun Dorman heißt er. Und die Frau, ihren Namen habe ich leider vergessen, aber sie ist auch eine gute Schauspielerin geworden. Die hat gesagt, in unserem Business ist es so, alle möchten selbst der Star werden. Und Nachwuchs auszubilden, das macht kaum jemand. Und Haldun Dorman, da gibt es auch eine Netflix-Dokumentation über ihn, hat das gemacht. Er hat Schauspieler ausgebildet, weil er selbst irgendwann mit dem Schauspielern aufgehört hat wegen einem Unfall, hat er angefangen zu schreiben und Regie zu führen. Und er hat sehr viele Menschen ausgebildet. In der Türkei vielleicht, ich sag mal, diejenigen, die zu den Besten gehören, wurden von ihm ausgebildet. Und das bedeutet schon etwas. Wisst ihr, wenn man schon in dem Business ist und ein gewisser jemand ist und unbekannten Menschen, die gerne Theater spielen und sehr gut sind, hilft, bekannt zu werden, sich zu zeigen, dann ist das schon was Großes. Und sowas würde ich auch gerne schaffen. Also, wie ihr wisst, habe ich einen YouTube-Kanal. Der heißt Ejan Entertainment. Eycan Entertainment. Bei Interesse könnt ihr gerne nachschauen. Und seit einiger Zeit habe ich eine Vision. Ich wünsche mir, aus diesem YouTube-Kanal eine richtige Filmproduktionsfirma zu machen. Wir können da Animationsfilme machen mit dem Thema Alevitentum oder Völkermord an den Jesiden zum Beispiel, so dieses Thema Nahost, das ist so die Geografie, in der wir uns bewegen, und Anatolien und Seiten der Geschichte aufzudecken, die man versucht hat, immer zu bekleben und irgendwie so zu tun, als wäre das alles gar nicht passiert, so Tabus brechen, aber nicht unbedingt gesellschaftliche Tabus, sondern eher so geschichtliche, zu zeigen, was, sagen wir mal, in der Türkei alles Falsches angetan wurde, und zwar den Völkern angetan wurde, die eigentlich zu den indigenen Völkern von Anatolien gehören und auch gegen die Parole irgendwie gelebt haben, ein Staat, ein Volk, eine Nationalität, eine Sprache. Ich möchte Vielfalt fördern und Aufmerksamkeit auf Themen machen, die versucht werden, irgendwie zurückgestellt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? So,
Das wäre toll. Den Unterdrückten eine Stimme geben und diese auch im Film mehr zu zeigen. Das ist so das Thema von Agent Entertainment. Dem Agent Entertainment, was das jetzt gerade noch nicht so ist. Aber für die Zukunft, wenn es so ein großes Film Produktionsunternehmen sein sollte, dann möchte ich den Fokus dahin setzen. Aber auch auf, und das hat jetzt nichts damit zu tun, auf mehr Fantasy-Filme zu produzieren. Ich schreibe ja Fantasy und kombiniere gerne meine Vorstellungen mit der Realität oder ich sehe einen schönen Ort und überlege mir eine Geschichte, die dort spielen könnte, weil der Ort mich inspiriert hat. Solche Geschichten mehr zu verfilmen. Menschen, die Fantasy schreiben, denen auch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu geben. Aber ich meine irgendwie so eine gewisse Fantasy ohne irgendwie eine komplett neue Fantasy-Welt zu erschaffen. Zum Beispiel in Agent Entertainment soll es jetzt keine neue Reihe über ähnlich wie Herr der Ringe geben oder so, aber eine Geschichte, die zum Beispiel in Nizza spielt, zwei Jugendliche, die eines Abends einer Meerjungfrau begegnen. Sowas zum Beispiel, so. Sowas denke ich mir. Aber das steckt noch alles in den Kinderschuhen. Genau, und mit Agent Entertainment würde ich dann gerne versuchen, sagen wir mal, ich habe es geschafft, mit Agent Entertainment Aufmerksamkeit zu gewinnen als Regisseurin und auch als Drehbuchautorin und auch als Filmemacherin oder mein Business hat sich irgendwie etabliert. Und danach möchte ich eine Schule gründen, nachdem ich jemand geworden bin und mein Unternehmen auch. Ich möchte eine Schule gründen, das Agent Institute für angehende Künstler. Und dort soll es nicht nur Schüler geben, die gerne Theaterschauspieler werden möchten oder Filme machen möchten, sondern auch Künstler werden möchten. Also es soll so eine Schule sein mit irgendwie allen Künsten. Und die Schüler, die dort hingehen möchten, die sollen halt nicht 12.000 Euro für 2 Jahre bezahlen müssen, sondern das soll durch Sponsoren gefördert werden oder durch Helfer. So, ich überlege mir, so was Soziales zu machen. Zum Beispiel jemand wie ich, der kann sich es nicht leisten, sich eine Schule für 12.000 Euro zu besuchen, so eine private Hochschule. Und wenn ich mich verschulden würde, dann würde ich wahrscheinlich diese Schulden bis, also sehr lange Zeit lang zahlen müssen. Und als jemand, der gerne Kunst machen möchte und auch ausgebildet werden möchte, muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich machen sollte. Deswegen habe ich es ja nicht gemacht. Ich wurde ja am SAE-Institut angenommen für Master of Professional Media Creation, aber es hat dann irgendwie auch nicht richtig mit der Finanzierung geklappt. Nur, das ist halt richtig viel Geld, so worüber wir gerade sprechen. Und interessant ist, in der Theater-, Film- und Medienwissenschaft hätte ich niemals gedacht, dass ich so viele Leute kennenlerne, die auch selbst in der Praxis arbeiten. Ich muss sagen, manchmal fällt es mir wirklich schwer, nur auf Deutsch zu sprechen, weil ich es gewohnt bin, sehr viele Sprachen miteinander zu mixen. 2023 soll auch das Jahr werden, an dem ich mehr gelesen habe als 2022. In dem ich mehr gelesen habe als 2022. Ja, und dann möchte ich mit dem Asian Institute auf. Oder ich halte es mal klein, auf Music and Acting Education zum Beispiel. Neue Schauspieler, neue Musiker, neue Filmemacher. Ausbilden. Und zwar für einen fairen Preis oder für umsonst. Das wäre schön. Und ich wäre dort dann Lehrerin für Drehbuch und für Film. Das wär toll. Und für Musikkomposition. Das sind so meine Träume. Ich glaube, das sind alles machbare Träume. Man muss es nur schaffen. Okay. Also, um ein bisschen mehr Literatur in meine Sendung hinzuzugeben, möchte ich euch interessante Bücher noch ganz kurz vorstellen. Ich komme von der Literaturwissenschaft nicht weg. Ich komme von der Literatur nicht weg. Also, ich möchte euch ein Buch von mir empfehlen. Das heißt, also das ist mein neues Buch, was ich leider auch wieder aus dem Verkauf herausgezogen habe, weil ich eine Angabe, eine Fotoquelle nicht richtig angegeben habe, sogar vergessen habe anzugeben. Und ich möchte keine Probleme mit Urheberrecht bekommen. Also habe ich gesagt, ich mache das Buch nochmal und können Sie bitte alle Exemplare dann löschen. Und der Titel wurde gelöscht. 2 bis 3 Tage soll das dauern. Trotzdem würde ich euch gerne mein Buch vorstellen. Es heißt Wo bin ich sicher? Unter meinem Namen, Yasemin Ercan, könnt ihr es eigentlich überall kaufen. Ja, es gibt noch ein paar Exemplare, aber wie gesagt, also ich bitte euch, es nicht zu kaufen. Ich bitte euch, den neuen Titel zu kaufen, wenn ich das Buch erneut wieder rausgebracht habe. Eigentlich ist es harmlos. Die Bilder sind halt nicht von mir. Die gehören irgendeinem Grey something, I don't know, einem irischen oder weiß ich nicht, amerikanischen, weiß ich nicht, oder europäischen Fotografen. Da gab es ein Foto von Murder Hole Beach, was mich inspiriert hat, diese Geschichte zu schreiben. Und ich habe halt 2 von diesen Fotos in mein Buch getan und da seinen Namen hinzuschreiben. Und deswegen muss ich das Buch von neu machen. Aber die andere Geschichte, die erste, die eigentlich die Inspiration gegeben hat, um dieses Buch zu veröffentlichen, heißt Umgeben von Nadelbäumen. Und da geht es um ein Mädchen, das aus Paris nach Istanbul fliegt, um in der Nähe von Istanbul, in Satmazle, in einer kleinen Villa zu bleiben. Und da sind halt sehr, sehr wenige Menschen. Sie ist mitten im grünen Wald. Unfassbar, dass es so etwas wirklich gibt, so einen Ort wirklich gibt in der Nähe von Istanbul, das ja voller Hochhäuser ist, also da irgendwie was an Grünem zu finden, Bäume zu finden, ist manchmal wirklich sehr, sehr schwer. Und dort gibt es halt in der Nähe so einen Ort, wo es nur Natur gibt, wo alles grün ist. Und sie fährt alleine dorthin, dann mietet sie sich auch ein Auto, weil sie fährt jetzt das erste Mal dahin. Das ist eine Villa von ihrem Onkel, der ein Anwalt ist. Und er sagt ihr, wenn du irgendwann mal Lust hast, halt ein bisschen so in dich hineinzuhören. Und wenn du Zeit für dich brauchst, dann komm doch mal dahin. Und in der Zeit, wo Corona ausbricht, sagt sie, gut, ich kann jetzt Paris nicht mehr ausstehen. Ich fliege nach Istanbul und werde, ja, dort nach Satmarsle gehen, um ein bisschen in mich hineinzuhören und so. Und das macht sie. Sie mietet sich das Auto und auf dem Weg dahin, sie hat ja auch den Schlüssel und so von ihrer Tante bekommen, und auf dem Weg dahin begegnet sie in einem Supermarkt einem sehr furchteinflößenden Mann, der sie ständig beobachtet. Und auch der Verkäufer sagt, du bist wahrscheinlich nicht von hier, so, das merke ich, wie du angezogen bist und so, und du bist allein, du hast ein geiles Auto. Und sie sagt, doch, doch, ich bin von hier. Okay. Und sie wird von diesem Mann, diesem furchteinflößenden Mann, der sie beobachtet, auch beim nächsten Mal, wo sie dahin kommt, verfolgt. Und die ganze Geschichte wird langsam gruselig, weil sie sich in diesem kleinen Haus nicht mehr wohlfühlt. Und tatsächlich hat sie auch recht mit diesem Gefühl, obwohl sie niemanden sieht und ständig so in einer Sphäre schwebt zwischen es geht mir gut, ich fühle mich wohl und irgendwer ist hier, ich fühle mich unwohl, merkt sie halt gar nicht richtig so, dass er sie schon verfolgt hat, dass er sich sogar in ihrem Haus versteckt und dass er es auf sie abgesehen hat. Diese Geschichte ist mir während einer Konversation eingefallen. Ich war halt selbst dort und das Mädchen, das ich da beschrieben habe, ist natürlich nicht ich, aber inspiriert von diesem Gespräch, als mein Onkel mir sagte, Jasmin, wenn du irgendwann mal halt hier gerne schreiben möchtest oder ein bisschen Zeit für dich brauchst, dann kannst du gerne hier hinkommen, dieses Haus gehört auch dir. Und mein Papa sagte dann, nein, ich kann es niemals zulassen, dass meine Tochter hierhin alleine hinkommt. Wenn die Leute sehen, dass sie eine Fremde ist, dann kann ihr auch etwas Schlimmes passieren, so, weil es ist dort Gott verlassen. Und als mein Papi das so gesagt hat, dachte ich mir, ja, eine Geschichte zu schreiben, die hier spielt, das kann ich dann in Story One World als mein zweites veröffentlichtes Buch veröffentlichen. Und so kam halt die Idee zu dem Buch. Ich schreibe ja auch gerne Erzählungen, kürzere Geschichten, 8 Seiten, manchmal weniger, manchmal mehr. Aus einer Kurzgeschichte von nur 5 Seiten wurden 50 Seiten. Deswegen kann es manchmal auch sein, dass die halt länger werden. Aber ja, diese Geschichten, diese kurzen Geschichten, die gefallen mir auch sehr und die möchte ich auch gerne teilen. Deswegen hatte ich Murder Hole Beach auch hier hinzugefügt. Und das habe ich auch deswegen gemacht, weil die beiden Geschichten irgendwie gut miteinander agieren. In beiden Geschichten suchen die weiblichen Figuren nach Sicherheit und sind gefährdet wegen den Männern in ihrem Leben oder denen sie in ihrem Leben begegnet sind. Und beide Geschichten sind inspiriert von Orten. Eigentlich ist das Konzept von Story One World, Geschichten zu schreiben, die Dings sind, halt die wahr sind. Du erzählst oder sollst da von deinen eigenen Erlebnissen erzählen und dich selbst so in den Mittelpunkt stellen. Aber manchmal denke ich mir so, das, was ich erlebe, das ist natürlich wert, erzählt zu werden. Aber die Geschichten, die ich mir selbst ausdenke, die sind irgendwie noch interessanter. Bei meinem ersten Story One World Buch, das heißt, wenn Utopie auf Realität trifft, habe ich geschrieben, habe ich auch wieder ganz kurze Storys geschrieben, mal wirkliche Situationen erzählt, wie der kleine Kangal, das ist die erste Geschichte, die spielt in Ersenjan, wo meine Mama einen kleinen Hund rettet, der Hund wird von einem Autofahrer angefahren, meine Mama klopft diesem Mann so an die Windschutzscheibe und sagt, du hast dem Hund halt wehgetan, du musst ihn zum Tierarzt bringen und so, das lasse ich nicht zu, dass du hier jetzt weiterfährst und so. Und weil sie das gemacht hat, sind ganz viele Leute mit Frauen, mit diesen langen schwarzen Burkas, wo man nur die Augen sieht, die haben sogar mitgemacht. Und auch Männer, die so nicht Kippa, aber dieses Ding halt, diese Kappe halt auftragen, die muslimischen Männer tragen und auch Frauen mit offenen Haaren und so. Alle Leute haben sich da für den Hund eingesetzt und dem Mann Druck gemacht, du bringst das Tier, das dem du wehgetan hast, jetzt zum Tierarzt, okay? Sonst tun wir dir weh. Aber natürlich hat niemand ihn geschlagen, aber das war Zivilcourage für den Hund, von allen Leuten, ausgelöst von meiner Mama. So Geschichten habe ich da auch hingeschrieben. Und dann gab es eine Geschichte, Bittersüß. Bittersüß ist eine Story, die mir eingefallen war, als ich spazieren war. Und ich habe das gar nicht gesehen, dass ich an einem Auto vorbeigelaufen war, was komplett irgendwie kaputt gecrashed worden ist. So von da, alles war kaputt. Und da war so irgendwie so eine schwarze Pfütze, so das Wasser sah aus wie schwarze Farbe. Und dann habe ich mir da was zusammengereimt, aber Diese Geschichte hat mir auch sehr gefallen. Und die Geschichten, die mir so gefallen, die ich irgendwie interessant finde, die hatte ich in dem ersten Buch rein getan. Also gut, Leute, es freut mich, wenn ihr euch diese Folge anhören würdet. Und es würde mich auch freuen, wieder andere Leute hier in meinem Podcast dabei zu haben. So viel Philosophisches war vielleicht heute nicht dabei, aber hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Und es gibt immer wieder sehr viel, was passiert, worüber man erzählen sollte. Man könnte auch kurze Podcasts machen, aber ich will immer so längere Podcasts machen, weil ich mir dann so vorkomme, als hätte ich jetzt wirklich eine Folge gemacht. Noch eine letzte Sache. Ich habe bei einem Werbefilmwettbewerb von Yaila mitgemacht. Yaila, also Yayla, ist so eine türkische Marke, die Sucuk verkauft und Käse und Joghurt und anderes halt. Die haben so einen Wettbewerb veranstaltet, wo sie nach originellen oder super kreativen Werbefilmideen gesucht haben. Und da habe ich mit meiner Familie zusammen mitgemacht. Und wir konnten leider gar nichts gewinnen, aber ich habe am Video der Gewinnerin was festgestellt. Sie hat dort wirklich eine gute Arbeit geleistet. Also dieses Mädchen hat sehr viele Yaila-Produkte gekauft und hat im größten Teil des Videos nur die Produkte gezeigt, wie sie aus Pastirma eine Rose macht und das auf den Teller tut und so. Und die Story, die sie da hatte, war so: jemand schreibt ihr, Mama, ich habe Hunger, hast du mir schon was vorbereitet? Und sie war gerade dabei, sich halt hübsch zu machen und so. Und es ist früh am Tag. Sie hat eine schöne Kamera mit guter Qualität benutzt. Und dann ist sie so: Oh mein Gott, ich darf mich nicht mehr hübsch machen. Ich muss meinem Kind was zu essen vorbereiten. Und bereitet dem Kind dann was zu essen vor, ein schönes Frühstück. Und ja, das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Will heißen, wir haben eine ähnliche Idee gehabt. Auch in meiner Idee war meine Schwester im Bus, schreibt meiner Mama, ich habe sehr viel Hunger, kannst du mir was zu essen machen? Und die Mama schreibt dann, ja klar, kann ich dir was zu essen machen? Ich mache dir ein Jaila-Essen. Und dann habe ich gezeigt, wie meine Mama halt was zu essen vorbereitet. Aber wir hatten nur zwei Produkte von Yaila. Und wenn man das so miteinander vergleicht, dann sieht man, dass in meinem Film eher die Schauspieler im Vordergrund waren und weniger die Produkte. Aber der Firma ging es ja eher um die Produkte. Und bei ihr war das nicht so. Das Mädchen hat einfach 10.000 Euro gewonnen. Man konnte da drei Preise gewinnen. Das neue iPhone für den dritten Preis. Der zweite Preis hat eine Reise nach Antalya gewonnen. In einem sehr coolen Hotel für eine Woche, zwei Personen. Und der erste Preis hat 10.000 Euro gewonnen. Und das hat dieses Mädchen jetzt einfach gewonnen. Auch aus solchen Fehlern lernt man. Wenn ich da jetzt gar nicht mitgemacht hätte, dann hätte ich überhaupt nicht gelernt, wie man Produkte im Film zeigen sollte. So, ich habe zwar nichts bekommen, aber ich habe etwas gelernt. Dadurch habe ich etwas bekommen. Deswegen, mitmachen ist eigentlich alles. Mitmachen ist manchmal, ich sag mal, aber lieber eher viel wichtiger als zu gewinnen. Weil zu gewinnen ist sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich gewinnst, unter so vielen Teilnehmern, so vielen kreativen Köpfen, ist schwer. Vor allem, ich bin eigentlich auch neu in Sachen Filme machen. Ja, ich habe immer Videoclips gemacht oder Fotos zusammengeschnitten, Videos zusammengeschnitten und daraus auch so Vlogs gemacht und so. Aber jetzt, auf dem Feld, wo ich mich gerade bewege, mache ich etwas komplett anderes. Ich brauche mehr Wissen, ich muss umdenken, ich brauche bessere Technik. weil ich aber jemand bin, der immer mit den Sachen arbeitet, die sie auch zur Verfügung hat. Ich arbeite immer mit dem, was ich habe. Kann ich sehr viel produzieren und sehr viel lernen? Hauptsache, ich weiß, es gibt so einen Filmwettbewerb, bei dem ich gerne mitmachen möchte. Dann mache ich da mit. Ich lerne draus. Und auch wenn ich nichts gewinnen sollte, habe ich Content produziert. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe bemerkt, dass ich sehr viel und sage. Ich bin sehr stolz auf mich und meinen Papa, meinem Team von Agent Entertainment, dass wir es auf YouTube sehr weit geschafft haben. Wir haben jetzt in kurzer Zeit 570 Abonnenten. Uns fehlen nur noch ein paar hundert bis 4.000 haben. Und wir haben 215.000 irgendwas Views komplett. Und das ist halt für unbekannte Menschen ein großer Erfolg. Wobei, letztes Kommentar. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich eine Dokumentation gedreht, die auch wieder, als ich 19 war, im türkischen Fernsehen, im Fernsehsender Yol TV, damals war Yol TV noch im Türksat, ausgestrahlt wurde. Und diese Dokumentation wurde mehrmals ausgestrahlt. Und sehr viele Leute, die ich hier kenne, hatten mich angesprochen und gesagt, meine Verwandten haben mich von einer Seite der Türkei angerufen. Also sagen wir, die Verwandten sind in Alanya und die rufen dann in Istanbul an, hey, ich sehe dich gerade im Fernsehen, das ist so eine Dokumentation auf Yol TV, du hast da wohl auch gesprochen und so. Und stellt euch mal vor, das ist nicht nur in der Türkei ausgestrahlt worden, das war überall in Europa, überall, wo es Türksat gibt, also türkische Fernsehsender irgendwie übertragbar sind, konnten sich die Menschen, wenn sie diesen Sender eingeschaltet haben, diese Dokumentation ansehen. Und das ist schon ein großer Erfolg. Das war mein erster großer Erfolg als Dokumentarfilmerin gewesen. Da danke ich auch meinem Papi, ohne ihn, ohne meinem Erdal-Abi, der uns von Dorf nach Dorf gefahren hat, auch ohne Andratsch, der mit uns zusammen halt mitgekommen ist und als kleiner Junge gelernt hat, wie das so ist, filmisch zu arbeiten. Wo war ich jetzt? Also ich danke denen allen. So als kleiner Junge so das mitgesehen zu haben und so ist schon sehr schön gewesen. Ich hatte da ein Team, wir waren vier Leute, mein Papa wusste, wohin wir hinfahren, mein Papa wusste, wen wir fragen könnten, ich wusste, was ich tue. Eine sehr unersetzbare Erfahrung eigentlich. Also, ich danke euch vielmals fürs Zuhören, für jetzt in meinem Podcast. Ich werde an meinem Sprechen arbeiten. Wenn ich dann auf Deutsch spreche, möchte ich sauber, ganz ordentlich klingen, ohne zu viel und zu machen und ohne so viel so zu sagen. Ich höre ja meine Fehler heraus. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal ein bisschen mehr über Lebensphilosophie, vielleicht Arbeitsalltag zu sprechen und wie man mit sehr schwierigen Kollegen umgehen könnte.